Aber trotzdem war mein Gedanke ja immer, naja, die ist nett zu mir, weil sie mit meinem Mann schläft. Ja, und irgendwann kam er dann und meinte so zu mir, er hätte sich in die Lisa verliebt, ob ich mich auch in sie verlieben möchte. Ja, aber auf der anderen Seite ist ja im Kopf immer der gleiche Gedanke, ist sie besser wie ich, ist sie schlanker als ich, ist die schöner als ich, ist die jünger als ich, was kann die, was ich nicht kann, warum reiche ich sie nicht? Also die Gedanken kreisen dann doch permanent einem im Kopf rum. Ich glaube, dass es ziemlich schnell eine ganz, ganz große Abhängigkeit für mich wurde. Also Liebe, denke ich, war es wahrscheinlich nicht. Es war nicht, dass er gesagt hat, das und das mache ich schlecht, sondern er hat quasi die andere immer gelobt, was für einen tollen Job sie hat, wie sie toll ihren Haushalt führt, wie sie das alles unter einen Hut kriegt und so. Für den Tom ist er wohl ein Traum gestartet. Er hat sich dann damit gebrüstet, dass er halt zwei Frauen hat und dass das ja für ihn ganz toll ist. Dann kann er mal zu der einen, mal zu der anderen. Ja, also für ihn war das gigantisch. Was für ihn der Traum war, war für mich der Albtraum. Er sagte zu mir, dass er jetzt erstmal sich finden muss, da ich mich ja in die Lisa nicht verliebt habe, wird er jetzt erstmal zu ihr ziehen, um zu schauen, ob er mich denn dann noch liebt, wenn er den Abstand dann hat.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und begleite Menschen auf ihrem Weg aus destruktiven Beziehungsmustern. In diesem Podcast teilen Betroffene ihre persönlichen Geschichten. Geschichten, die oft viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Nach jeder Erzählung ordne ich zentrale Muster und Dynamiken ein, damit auch diejenigen, die solche Erfahrungen nicht selbst gemacht haben, die Auswirkungen besser verstehen und nachvollziehen können. Dabei verbinde ich fachliche Expertise, wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Erfahrungen. Es ist mir ein Herzensanliegen, über die Dynamik toxischer Beziehungen aufzuklären und Betroffene zu unterstützen. Jeder Mensch, dem ich mit meiner Arbeit helfen kann, indem ich Leid verkürze oder einen Ausweg aufzeige, bestärkt mich in meinem Engagement. In diesem Podcast sprechen wir offen über psychische und körperliche Gewalt. Wenn dich diese Themen belasten, höre die Folge bitte nicht alleine oder pausiere sie, wenn du merkst, dass sie dir zu nahe geht. Zum Schutz meines heutigen Gastes habe ich die Namen und einige identifizierende Details geändert. Heute erzählt uns Charlotte ihre Geschichte. Charlotte, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du bereit bist, deine Geschichte hier im Podcast zu teilen. Ich habe da ganz großen Respekt davor, dass du so mutig bist, diesen Schritt zu gehen. Magst du einmal erzählen, was genau dich dazu bewogen hat, heute hier zu sein?
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich auch, dass ich daran teilnehmen darf, meine Geschichte erzählen darf. Ich habe mir das schon lange überlegt, ob ich die in einem Podcast teilen möchte. Habe da auch andere Formate mir angeschaut, habe mich dann aber letzten Endes hier wohlgefühlt, auch in dem Vorgespräch mit dir. Ja, und ich möchte eigentlich meine Geschichte teilen, weil ich denke, sie ist in vielen ja, Facetten ja sehr eigen und möchte aber auch zeigen, dass es halt auch diese Seiten geben kann einer Beziehung und ja, möchte einfach davon erzählen.
Prima, vielen Dank. Dann lass uns doch gleich einmal damit starten, wie bei euch alles anfing, wie ihr euch kennengelernt habt und wie so die erste Zeit war.
Sehr gerne. Tom und ich, wir haben uns über eine entfernte Bekannte kennengelernt und ja, wir waren eigentlich direkt ein Paar. Es war so Liebe auf den ersten Blick. Das hat direkt gematcht und ja, ich war so am Ende meiner Schulzeit und Tom hatte schon gearbeitet und ja, dann haben wir uns halt ganz oft am Wochenende gesehen und ja, die erste Zeit war super schön und super aufregend. Und ja, das ging dann so dahin. Ja, und dann wurde ich ziemlich schnell schwanger. Auch, weil Tom mir erzählt hatte, dass er eigentlich keine Kinder bekommen kann. War vielleicht ein bisschen naiv von mir, aber man ist ja verliebt und man verlässt sich dann auch so gern mal auf so eine Aussage. Und ja, aber dann waren wir eben frühe Eltern. Das war auch in Ordnung. Da ich in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen bin, wo eigentlich immer alles in Ordnung war und alles toll war, hatte ich noch keine Berührung gehabt mit Schulden. Das war dann zum ersten Mal so, als ich den Tom kennengelernt hatte. Er hat mir da erzählt, ja, wie das mit seiner Ex-Freundin war und ja, dass er da eben noch Sachen zu bezahlen hat. Und ja, das ja, war neu für mich, aber ich dachte, okay, das kann man ja alles irgendwie lösen, das klappt ja irgendwie. Und ja, wir waren dann eigentlich so eine kleine Familie, hatten eine gemeinsame Wohnung. Ich habe meine Ausbildung angefangen und der Tom hatte verschiedene Jobs. Er kam eigentlich aus der Arbeitslosigkeit, als wir uns kennengelernt haben. Und das hat sich dann auch entwickelt bis zur Selbstständigkeit. Und ich habe ihn da eigentlich immer unterstützt, habe ihn den Rücken freigehalten. Ja, es war so, wie man sich so. Ja, so eine tolle Bilderbuchfamilie irgendwie vorstellt. Also es war alles, ja, wirklich, wirklich schön. Und ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, abends doch mal eine Weiterbildung im familiären Bereich zu machen. Und das war dann so etwa, ja, so nach ein paar Jahren. Und dann, da ist er dann zum ersten Mal fremdgegangen, weil dann, ich sag mal, meine volle Aufmerksamkeit nicht ihm gegolten hat. Und dann hat er ja da Zeit gehabt, während ich die Fortbildung gemacht habe und nach anderen Ausschau gehalten. Ich habe das dann rausbekommen auf eine sehr unschöne Art. Und ja, weil ich aber so Angst hatte, mit Kind allein und das Finanzielle und die Wohnung und ja, auch irgendwie aus Scham und Scheu, ja, dass ich das nicht schaffe, eine Familie zusammenzuhalten und ja, dass er mit mir nicht zufrieden ist. Aus dieser Angst heraus habe ich dann gedacht, nein, ich versuche ihm wieder zu vertrauen, das kriegen wir schon wieder hin, das ist alles kein Problem, das schaffe ich. Ja, und weil ich eben so eben diese Angst hatte vom Alleinesein und auch aus dieser Scham heraus, habe ich meine gesamte Energie darauf verwendet, ihm zu verzeihen, ihm wieder zu vertrauen, das Vertrauen ihm wieder zu finden. Wir hatten dann viele Gespräche miteinander und ich durfte alles fragen und er hat alles beantwortet. Rückblickend würde ich sagen, habe ich da immer so ein bisschen so ein Bauchgefühl gehabt. Ist es wirklich alles, was er mir erzählt? Stimmt das alles so? Aber ich wollte mir das schönreden und ich wollte, dass es so ist und dass wir wieder zueinander finden und alles eben wieder gut wird. Danach haben wir sogar geheiratet und ja, dann war auch alles wieder so wie vorher. Und ich dachte, ja, okay, das haben wir wieder gut hingekriegt. Das läuft hier so wieder zwischen uns. Und dazu muss ich auch noch sagen, in der gesamten Beziehung war es immer so, wir sind, es hat sich dann so ruhelos angefühlt manchmal. Und es hat auch sehr meine Energie gebraucht, meine Kraft gebraucht. Wir sind öfter umgezogen, es mussten immer neue Sachen her, ob das neue Möbel waren, neue Autos, ein neues Haustier, ganz, ganz verschiedene Dinge. Wenn ich das von heute sehe, würde ich sagen, ja, immer wenn alle Freunde alles einmal gesehen hatten, wurden die Dinge uninteressant und es musste was Neues passieren. Das war für mich irgendwie so. Ja, man war immer in Bewegung, immer auf der Flucht, immer so nach vorne irgendwie. Also man hatte keine Chance, irgendwo zur Ruhe zu kommen oder anzukommen. Und daraus ist auch ein finanzielles Problem natürlich entstanden.
Ja, das ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, Charlotte. Du hattest eingangs ja gesagt, er hatte da mit Schulden auch schon mal ein Thema und noch einiges abzubezahlen aus der Beziehung vor dir.
Ja.
Und jetzt hat sich da wohl so ein bisschen das Muster auch gezeigt, woher diese Schulden womöglich auch kamen, oder?
Ja, genau. Nur, also damals, da war ich dann wieder so happy, dass alles wieder so ist wie vorher. Und ich glaube, ich habe das dann auch so ein bisschen verdrängt und habe eigentlich da auch darauf vertraut, dass er das schafft, dieses Finanzielle, weil ich mich so um alles andere gekümmert habe, um Kind, Haushalt, Erziehung, tralala und dachte, na ja, das ist jetzt sein Part, das wird ja wohl klappen. Und ich wollte auch, dass es klappt. Das muss ich halt, ja, rückblickend sieht man ja sowieso vieles anders. Und ja, und ich habe halt gedacht, na ja, wenn man ja einmal so eine Erfahrung mit Schulden gemacht hat und dann muss man die ja nicht nochmal machen, man lernt ja was aus Dingen, dachte ich. Na gut, es sollte anders kommen. Und auch aus der Selbstständigkeit sind dann Schulden entstanden. Also es lief dann einfach in diesem Muster wieder weiter. Dann nach weiteren ja, schönen Jahren kam es dann erneut zu einem Fremdgehen. Auch das habe ich wieder sehr unschön rausgefunden. Wir hatten ein gemeinsames iPad und ja, das kennt man ja dann so. Man findet Bilder und ja, hat dann wieder Fragen dazu. Heute sage ich ja, spätestens da hätte ich gehen müssen, weil ab dann hat sich die Beziehung auch gewandelt. Aber es war wieder so wie vorher. Ich war noch mehr abhängig. Ich hatte Angst, dass diese Schulden irgendwie an mir hängen bleiben. Ich dachte, nein, wir müssen dieses Finanzielle gemeinsam stemmen. Ich muss da durch. Ich muss einen Weg für mich finden, wie ich mit der Sache umgehen kann, wie ich mit dem Fremdgehen umgehen kann. Und habe dann gedacht damals, ja, was war es eigentlich, was mich so verletzt hat? War es, dass er jetzt mit einer anderen Frau geschlafen hat oder dass ich nicht wusste? Und habe ich dann darauf mit mir selbst geeinigt, dass es das war, dass ich nicht wusste. Und habe ihm dann einen Vorschlag gemacht, dass ich die Ehe öffne. Und er dann da gerne Abenteuer haben darf, aber ich das eben gerne wissen möchte und darüber informiert werden möchte.
Jetzt finde ich das einen interessanten Moment. Also zu sagen, du hast da Fotos auf diesem iPad gefunden.
Ja.
Es war nicht das erste Mal, dass er dir fremdgegangen ist. Und du hast für dich dann erkannt oder entschieden, dass gar nicht der Vertrauensbruch, dass die Beziehung nicht mehr exklusiv ist, dein Problem war, sondern letztendlich die Tatsache, dass er es hinter deinem Rücken getan hat. Würdest du aus heutiger Perspektive sagen, dass das ein Stück weit auch ein Selbstschutz war, weil du das nicht loslassen wolltest? Oder würdest du auch heute noch sagen, das war tatsächlich der Punkt? Also, dass du es nicht wusstest, war das Problem?
Ich weiß heute, dass es sehr, sehr viel diese Angst war, allein zu sein. Und ja, dass es, wie du das gesagt hast, dass es Selbstschutz war. Ich wollte einfach nicht die sein, die von ihrem Mann verlassen wird. Das wollte ich einfach nicht sein. Und dann dachte ich, ja, das muss dann ein anderer Weg her. Und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das Freunden und Familie sagen soll. Und ich habe da auch mit niemandem so wirklich drüber gesprochen und habe eben so diesen Weg dann für mich, für uns gefunden, dass die Beziehung so weitergeht. Ja, dann haben wir, wie gesagt, ja, die Ehe geöffnet. Dann, um jetzt da Frauen kennenzulernen oder wie auch immer, gibt es ja verschiedene Plattformen, verschiedene Foren, auf denen er sich dann angemeldet hat. Wir gingen dann zeitweise auch mal in Swingerclubs. Ich denke, es ist auch so der Traum vieler Männer, mal einen Dreier zu haben. Und das war dann hier halt auch. Und ja, bei uns gab es dann immer so, also für mich an meiner Seite immer wie eine Art Zweitfrau. Das war mal was Längeres, mal was Kürzeres, mal was Einmaliges. Aber es war eigentlich immer. Also es gab nichts mehr Exklusives zwischen uns. Es gab immer irgendwo eine Zweitfrau. Manchmal kannte ich die zu Beginn, manchmal kannte ich die nicht. Wenn wir so irgendwo waren in Swingerclubs oder so, hat er das immer ganz toll erzählt, wie stolz er da auf mich ist, dass ich überhaupt nicht eifersüchtig bin und wie toll ich das machen würde mit den anderen Frauen und wie er das bewundert. Das war dann für mich auch irgendwie wieder toll, weil ich dann dachte, ja, er erkennt es an, was ich tue und habe mich dann in meiner Entscheidung eigentlich bestätigt gefühlt damals. Und ja, aber auf der anderen Seite ist ja im Kopf immer der gleiche Gedanke. Ist die besser wie ich? Ist die schlanker als ich? Ist die schöner als ich? Ist die jünger als ich? Was kann die, was ich nicht kann? Warum reiche ich sie nicht? Also die Gedanken kreisen dann doch permanent einem im Kopf rum, obwohl man nach außen versucht zu lächeln und eben diese Sache aufrecht zu erhalten, also die Beziehung aufrecht zu erhalten. Und ja, und unter diesen ständigen Vergleichen habe ich schon gelitten. Habe ich wirklich gelitten. Wie gesagt, das waren zunächst immer so kürzere Affären oder man trifft sich halt mal in einem Club oder So irgendwie. Und irgendwann hat er mir dann Emma vorgestellt. Emma wurde eine längere Gespielin für ihn. Das ging ja über einen längeren Zeitraum. Und das war mir aber dann auch ganz recht. Dann dachte ich, ja gut, muss ich mich nicht ständig auf jemand Neues einstellen. Und ja. Bei Emma kam dann noch ein weiterer Faktor hinzu. Der war es das erste Mal so, dass er sagte, ja, sie ist ja auch deine Freundin. Und sie mag dich ja auch. Und schau mal, jetzt hast du auch eine neue Freundin, weil deine Freundin, mit denen hast du ja gar keinen so Kontakt mehr. Und
Eine platonische Freundin? Oder sollte Emma auch deine Partnerin sein?
Bei Emma war es eine platonische Freundin. Und ja, klar, dass ich zu meinen ehemaligen Freundinnen von früher keinen Kontakt mehr hatte, weiß ich heute ja auch, dass es da liegt daran, dass er versucht hat, dass er versucht hat, dass ich keinen Kontakt mehr habe. Hat die schlecht geredet bei mir, hat gesagt, die tun dir nicht gut, ebenso auch mit meinen Eltern, ne? Wenn ich doch wissen würde, was meine Eltern hinter meinem Rücken über mich erzählen, und hat auch die versucht, wirklich schlecht zu machen. Und ja, mit Emma ging es dann auch so weit, dass wir gemeinsam in eine WG gezogen sind, zu dritt. Und haben da auch zusammen in einem Haus gewohnt. Aber auch da war es dann so, als man das dann hatte und als man zusammen gewohnt hatte, wurde die Emma dann aber auch uninteressant. Und die Sache hat sich wieder aufgelöst.
Da möchte ich kurz noch mal einhaken, weil ich das ganz spannend finde. Du hast ja eingangs erzählt, du bist früh Mutter geworden. Das heißt, da war ja auch noch ein Kind. Wie hat das denn darauf, oder wie habt ihr das dem Kind erklärt? War das für alle nach außen klar, dass ihr eine offene Ehe führt und dass es da jetzt eine dritte Person gibt? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
Es war eigentlich nach außen gar nicht kommuniziert. Ich muss sagen, als es so richtig mit Elmar losging oder auch mit den anderen Frauen, wo auch mal schon eine da war, hat man immer versucht, dass das Kind eben nicht da ist. Und als wir mit Emma zusammengezogen sind, war mein Kind auch schon ausgezogen und war dann also auch weg von uns, war mal zu Besuch da. Aber das konnte man dann immer irgendwie organisieren. Ja, nach außen, wenn jemand gefragt hat, warum wir mit der Emma zusammengezogen sind. Also ich hatte immer ganz tolle Storys auf Lager. Ich konnte sehr schnell lügen. Das jetzt nicht, dass ich das jetzt toll finde, aber irgendwie habe ich damals gedacht, ja, okay, mir fällt ja auch immer irgendwas ein. Ich habe es irgendwie wegerzählt und weggelächelt und dann ist es auch wieder gut. Ja. Ja, dann wurde die Emma uninteressant und die WG hat sich aufgelöst. Wir sind wieder umgezogen und genau. Etwa zu dieser Zeit, denke ich, hatte ich so meine erste depressive Phase. Da habe ich gemerkt, dass mir die Kraft fehlt, dass ich keine Energie mehr habe, dass ich auch gar nicht weiß, wo ich so mit mir hin soll. Also ich war total unglücklich, habe das aber auf meinen Job geschoben, weil ich dachte, okay, den finde ich auch nicht so toll. Oder also habe es auf jeden Fall darauf geschoben, weil mir das so aufgefallen ist, dass ich morgens, wenn ich da hin musste, an der Tür stand und geheult habe und dachte, oh nee, heute kann ich da nicht hingehen, das ist unmöglich. Und dann habe ich mich entschieden für einen Jobwechsel, habe was komplett Neues gemacht, habe auch nochmal eine Ausbildung gemacht, habe das Leben quasi umgekrempelt und genau, hab dann mich weiterentwickelt. Und wenn ich das jetzt von heute betrachte, würde ich sagen, war das so der erste Schritt des Einläutens der Trennung, weil ich da mal wieder bewusst nach mir geguckt habe und gedacht habe, was tut mir gut, und habe auch gemerkt, durch diese Umschulung oder durch diese neue Ausbildung hatte ich eine fachliche Nähe zu meiner Mutter. Und da wurde dann da auch der Kontakt eben wieder stärker und habe dann auch gemerkt, auch wie viel Gegenwind das in meiner Beziehung stößt. Ja, also dann ging es beruflich wieder bergauf. Und es gab dann aber wieder verschiedene weitere Freundinnen. Das ging also immer so weiter, das Muster. Es war auch immer das Gleiche. Mal waren die bei uns, einmal musste man auch die dort besuchen, wo sie gewohnt hat. Das war auch so ein bisschen eine krampfige Angelegenheit, aber okay, weil, naja. Dann kam Corona. Und bei Corona hatte ich mal zum ersten Mal wieder so ein Bauchgefühl und dachte, oh mein Gott, das wird unsere Beziehung nicht überstehen. Corona werden wir nicht schaffen. Das war so ein Geisterblitzmoment, weiß gar nicht, war auf einmal da. Und dann hat er mir auch die Lisa vorgestellt, die er eben auch wieder auf seiner Seite kennengelernt hatte. Und und dann war Lisa eben dann da. Lisa war dann natürlich auch wieder meine Freundin, die mochte mich auch direkt ganz gleich. Und wir hatten auch lustige Zeiten so zusammen, wenn wir mal weggegangen sind oder so. Aber trotzdem war mein Gedanke ja immer, naja, die ist nett zu mir, weil sie mit meinem Mann schläft. Also das habe ich mir auch nicht schön geredet und das war für mich eigentlich so eine klare Sache. Lisa, tja, die war optisch das genaue Gegenteil von mir. Sie war dann ja jedes Wochenende bei uns. Oder wir dann auch mal bei ihr. Sie hatte auch allein gewohnt. Und für den Tom ist da wohl ein Traum gestartet. Er hat sich dann damit gebrüstet, dass er halt zwei Frauen hat und dass das für ihn ganz toll ist. Dann kann er mal zu der einen, mal zu der anderen. Und also für ihn war das gigantisch. Was für ihn der Traum war, war für mich der Albtraum.
Wenn du sagst, er hat sich damit gebrüstet, wem gegenüber hat er das getan? Also war das dann doch etwas, was auch in eurem Bekanntenkreis, in Familie, Freunde, Nachbarn und so weiter bekannt war dann?
Ich sage jetzt mal, das war, glaube ich, nicht offiziell bekannt, aber so vereinzelte Freunde wussten das und da hat er das dann schon auch so ein bisschen raushängen lassen. Ja. Also für ihn war das halt gigantisch toll. Wie gesagt, für mich weniger. Ich habe auch gemerkt, dass mir da die Kraft einfach fehlt, da wieder dagegen anzugehen, wieder den Weg mitzugehen. Ich wollte es auch nicht mehr und ich habe halt gemerkt, wie ich immer mehr verblasse in dieser Sache, in dieser Beziehung, wie ich gar kein Selbstwertgefühl mehr habe, wie ich eigentlich nur noch so funktioniere, ne? Morgens aufstehen, arbeiten gehen, abends wieder ins Bett gehen, wie ich für nichts mehr Lust hatte, wie es mir wirklich immer, immer schlechter ging. Und aber das, die Lisa eben, die blieb uns halt ja dann sehr lange erhalten und mit ihr war er dann auch mal in Urlaub. Und und irgendwann kam er dann und meinte so zu mir, er hätte sich in die Lisa verliebt, ob ich mich auch in sie verlieben möchte. Und dann habe ich gedacht, was? Das kann ich dann nicht, das wäre ja ein Gefühl, ich kann das ja jetzt nicht so erzwingen. Also ja, ich sollte das doch mal probieren. Und ich kann mich in die Lisa nicht verlieben, weil da ist nichts, ne? Das konnte er nicht verstehen. Und weil er hätte dann noch gern, dass ich auch mit der Lisa Sex habe oder dass wir auch so dritt Sex haben. Und man macht es dann ja halt so auch mal mit, damit die gute Seele dann auch mal ihre Ruhe hat, ne? Und dann denkt man, komm, man probiert es halt mal aus. Und das war dann ein bisschen öfter. Aber also ich habe mich in die Lisa nicht verliebt. Und das hat er mir dann auch schwer zum Vorwurf gemacht, dass er das halt nicht verstehen kann, wo das für ihn ganz eindeutig ist. Und ab dann wurde das eigentlich mit der Abwertung mir gegenüber immer stärker. Also, es war nicht, dass er gesagt hat, das und das mache ich schlecht, sondern er hat quasi die andere immer gelobt, was für einen tollen Job sie hat, wie sie toll ihren Haushalt führt, wie sie das alles unter einen Hut kriegt und so. Und ja, über mich wurde da gar nichts mehr gesagt. Ich bin da einfach so hinten runtergefallen. Weg war sie. Und als die Lisa auch bei uns eingezogen, also zu uns kam, als ich das erste Mal gesehen habe, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, und das wird die letzte sein, die ich hier ertragen muss. Und so war es dann auch. Und dann haben wir uns getrennt. Er sagte zu mir, dass er jetzt erstmal sich finden muss. Da ich mich ja in die Lisa nicht verliebt habe, wird er jetzt erstmal zu ihr ziehen, um zu schauen, ob er mich denn dann noch liebt, wenn er den Abstand dann hat. Dann dachte ich schon, mach du mal. Es war mir so egal in dem Moment. Ich wusste so gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es war so ein sprachloser Moment, wo ich einfach dachte, was ein Schwachsinn. Und ich war da aber auch wirklich mit den Kräften völlig, völlig am Ende. Und er hat dann so Sätze gesagt, wie ich müsste das doch verstehen. Hat er auch für die Lisa die Verantwortung übernommen. Und dann muss ich da jetzt einfach jetzt mal alleine durch. Und ja, und ich habe dann gedacht, geh doch einfach und sei leise. Und ja. Dann hatten wir hier nochmal so ein, nachdem er ausgezogen war, hatten wir nochmal so ein Gespräch, weil ich habe dann auch gesagt, ich würde dann auch das als Trennung sehen und würde auch die Scheidung einreichen. Und das war so ein bisschen ein böses Gespräch und dann hat er mir auch in den Kopf geworfen, dass ich überhaupt nicht wahrnehmen würde, was er alles für mich getan hat immer. Ich wäre da so undankbar und ja, das kann er gar nicht verstehen. Mir würde da ein komplettes halbes Jahr in meinem Gehirn fehlen, was er alles für mich gemacht hat. Und okay, ich hätte Gedächtnislücken. Und er hätte aber einen Ratgeber gelesen und deswegen denkt er, dass ich Borderlinerin bin. Und ich soll mir doch bitte eine Therapeutin suchen. Und wenn ich gesund wäre, dann könnten wir wieder miteinander reden und dann könnten wir es auch wieder miteinander versuchen. Aber da brauche ich jetzt eben erstmal Abstand. Ich dachte, was macht er da? Aber dann habe ich so gedacht, naja, es ist ein bisschen, wie wenn er sich für sein Verhalten rechtfertigen muss, warum er da jetzt zu Lisa geht und mich verlässt. Und wie wenn er ja so ein bisschen eine Art Absolution von mir da erwartet in der Situation. Und genau das Gleiche hat er auch in einem Gespräch mit meinen Eltern versucht. Von denen wollte er auch so, ja, es ist okay, wenn du gehst, aber das haben die natürlich nicht gesagt. An dem Tag, als wir uns getrennt haben, das war trotzdem ein schlimmer Tag, obwohl ich so durch war, aber irgendwie war ja jetzt nach all den Jahren, wo ich dafür gekämpft habe, wo ich so viel ertragen habe, wo ich so viel für ihn gemacht habe, so das waren so meine Gedanken, trennen wir uns trotzdem und ich bin jetzt die, die alleine ist und dann ja, kam so der ganze Schmerz über mich. Ich werde nie wieder jemanden finden. Und ja, und habe mich dann aber meinen Eltern, meinen Freunden von früher anvertraut. Die waren auch sofort wieder da. Das war für mich ja super, super schön. Und habe dann da eben mit vielen geredet und mit vielen erzählt. Und habe mir dann auch relativ schnell eine Therapeutin gesucht und habe auch relativ schnell, Gott sei Dank, eine gefunden. Und ja, muss auch rückblickend sagen, das war meine Rettung. Die hat direkt erkannt, was mit mir los ist, was mit den anderen los ist und hat mir da geholfen, mal wieder sowas wie Selbstliebe und Selbstwertgefühl zu finden, nach meinen Bedürfnissen zu forschen, auch einfach ja, zur Ruhe zu kommen und mich einfach zu finden und gesund zu werden. Und das, ja, da war ich total, also Gott sei Dank, ja. Wir hatten dann natürlich, der Tom und ich, noch so ein bisschen Kontakt, bis so Dinge geklärt sind, ne? Bis dann, ja, bis so finanzielle Dinge geklärt sind, wer nimmt welche Möbel, wie wird irgendwie was werden und so. Und das waren immer ganz, ganz schlimme Kontakte. Das waren so, wir trafen uns dann bei mir in der Wohnung und ich bin in der Wohnung geblieben. Und das waren dann so Gespräche mit ganz viel Abstand, wie wenn sich zwei Fremde unterhalten. Und er hatte immer gesagt, ich bin doch dein Freund, ich kann ja weiterhin dein Freund bleiben. Und was würde denn dagegen sprechen, wenn ich jetzt halt mit der Lisa zusammen wäre und du meine Affäre wärst? Wir könnten das ja einfach ändern. Na, habe ich gesagt, du, nee, das wird nicht stattfinden. Es gab dann, wir hatten dann nochmal miteinander geschlafen, so irgendwie hat sich das dann auch nochmal aus einem emotionalen Chaos irgendwie entwickelt und aber dann habe ich gedacht, nee, das passiert nie wieder. Und er hat dann auch so einmal noch zu mir gesagt, wenn ich ja einen neuen Mann kennenlerne, das ist für ihn noch gar kein Problem. Und aber weil ich ja schon ein schwieriger Mensch bin, bietet er mir gerne an, dass der neue Mann dann auch gerne mit ihm telefonieren kann, um sich von ihm Tipps zu holen. Ja, wie er denn mit mir umzugehen hat, sodass ich auch handelbar bin dann für einen Fremden. Und dann habe ich gesagt, ich denke, ich werde es alleine hinbekommen. Und ja, und das ging dann noch so ein bisschen hin und her. Und irgendwann hat meine Therapeutin gesagt, das war so für mich der ausschlaggebende Satz, Sie müssen ja wissen, wie lange Sie noch leiden wollen. Sie werden erst wirklich gesund werden, wenn Sie den Kontakt völlig abbrechen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ging es rapide bergaufwärts, wirklich. Das war, ich habe dann, wir haben uns dann noch einmal gesehen, zur Scheidung. Da trifft man sich halt nochmal. Und dann war die Sache soweit durch, ja. Genau. In dem letzten Gespräch vor der Scheidung, also wir hatten uns ein, zwei Mal noch beim Scheidungsanwalt getroffen, weil halt einfach Dinge zu klären waren. Und da kam es dann leider auch zu Drohungen seinerseits. Ich soll mir also genau überlegen, was ich im Freundeskreis über ihn erzähle. Viele Freunde würden sich von ihm abwenden, das könnte er gar nicht verstehen. Es war aber halt so, die Freunde, die wir hatten, waren meine Freunde. Vorher schon, die habe ich mit in die Beziehung gebracht und die waren halt dann danach auch wieder für mich da. Die ein, zwei, die er mitgebracht hat, die sind auch mit ihm gegangen. Das war auch gut so, aber der Großteil war eben mein Freundeskreis gewesen. Und von daher, ja. Ja. Und dann, ja, habe ich mein Leben komplett geändert, habe viel meditiert, viel gemacht zum Thema Achtsamkeit, habe die Zeit mit meinen Freunden genossen und habe mich nochmals beruflich verändert, auch regional verändert und habe jetzt ein neues Leben.
Ich finde das ganz bemerkenswert, wie du da deinen Weg gegangen bist. Ein paar Fragen habe ich noch aufgesammelt in den letzten Minuten, die ich gerne mal stellen möchte. Ihr habt ja damals gesagt, ihr öffnet die Ehe oder du hast das angeboten. Jetzt unter einer klassisch geöffneten Ehe würde man sich ja auch vorstellen, dass beide auch entsprechend Außenbeziehungen oder weitere Personen in ihrem Leben haben. Gab es solche Menschen auch bei dir? Also hattest du auch neben ihm Partnerschaften?
Ich habe das einmal versucht. Ich habe mich einmal mit einem anderen Mann getroffen und das wusste er auch. Ne? Die Regeln galten ja für alle gleich. Ich habe ihm den auch vorgestellt und habe gesagt, ja, ich würde mich mit dem dann mal treffen. Er wusste, wann das ist und er wusste, wo das ist und er wusste, ja, was da passiert, konnte er sich denken. Und das lief gar nicht gut danach. Also er hat da so ein bisschen die Kontrolle über sich verloren. Er hat es nicht verkraftet, dass ich das auch getan habe. Es kam dann auch zu körperlichen Auseinandersetzungen und zu langen, wirklich tagelangen Diskussionen danach, weil er mit der Situation, glaube ich, gar nicht umgehen konnte, überhaupt nicht.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also körperliche Auseinandersetzungen mit dir, also es gab körperliche Gewalt dir gegenüber.
Ja.
Und diese Diskussionen oder beziehungsweise wie hast du denn darauf reagiert? Weil ich meine, letztendlich hat er sich ja sehr, sehr viele Rechte rausgenommen, sogar nicht nur diese Beziehung zu öffnen, um sexuelle Kontakte mit anderen Personen zu haben, sondern er hat ja sogar auch gesagt, das ist meine zweite Beziehung. Oder sogar von dir völlig hirnsinnig verlangt, dass du dich in eine andere Frau verliebst, obwohl du ja mit einem Mann verheiratet bist, also womöglich ja wahrscheinlich auch gar nicht bisexuell veranlagt bist. Das sind ja Dinge, die man auch von niemandem mehr erwarten kann. Und letztendlich hat er für sich Rechte in Anspruch genommen, die er aber dir nicht zugestehen wollte. Wie war das für dich?
Ja, das stimmt. Also er konnte mir das nicht zugestehen. Das ist so richtig. Ich hab mich dann halt immer direkt verteidigt in diesen Gesprächen. Also man muss sich vorstellen, es war vielleicht ein Zeitraum von 10, 14 Tagen, aber wir haben im Prinzip jeden Tag das gleiche Gespräch geführt. Er hat mich beschuldigt. Er hat halt gefragt, wie mir das mit dem anderen Mann gefallen hat, ob es mir besser mit ihm gefallen hat, ob es mir schlechter mit ihm gefallen hat, ob ich einen Orgasmus hatte, was man da halt so fragen kann. Ich dachte, muss man mir das jetzt so kaputt reden, dieses eine Erlebnis, diesen einen Abend, den ich hatte? Und ich habe dann immer gesagt, du hast doch so viele Abenteuer. Ich lass mir das auch manchmal kurz erzählen, aber es ist doch dann damit gut. Ich beschuldige dich ja nicht, dass du was Falsches gemacht hast. Für mich war es dann wieder so, dass das, was ich gemacht habe, das war falsch. Dass ich Spaß hatte, das war falsch. Obwohl ich genau mir einfach ja nur das Recht rausgenommen hatte, was wir ja mit dieser Eheöffnung vereinbart hatten. Also er kam damit überhaupt nicht zurecht, ja. Es gab dann einen zweiten neben ihm, das hat er nicht so verkraftet.
Und daraufhin hast du dann für dich entschieden, dass du das auch nicht nochmal versuchen möchtest. Das ist für dich aber weiterhin in Ordnung. Also ich will es gar nicht in Ordnung nennen, weil es ja irgendwie schon auch unter Druck oder unter einer Verlustangst passiert ist. Aber dass ihr so weitermacht, dass er diese Rechte hat und du sie für dich nicht in Anspruch nehmen kannst.
Genau, also so hatte ich das dann ja für mich, dass ich gesagt habe, also so viel Spaß hatte ich nicht, dass ich mir dann nach 14 Tagen so ein Theater zu Hause geben kann. So schön war es dann halt auch wieder nicht. Und ich hatte dann mal noch ja Sex mit anderen Männern eben in einem Swingerclub, wenn er zugeschaut hat oder so, der dann dabei war. Aber jetzt dann nichts Vergleichbares, ja.
Ich weiß nicht, ob du das beantworten magst, Charlotte, aber ich frage dich trotzdem, waren das Dinge, die du gerne und freiwillig getan hast, also auch in diese Swingerclubs zu gehen, oder war das eher ihm zuliebe?
Ja, da gibt es zwei Antworten. Es gibt die aus der damaligen Zeit und es gibt die Antwort aus der heutigen Zeit. Also damals, glaube ich, war ich einfach in, ja, wie so abgespalten. Ich dachte, ich muss das alles machen, damit ich meine Ehe erhalten kann, damit ich meine Familie behalten kann, dass das alles so bleibt und das auch nach außen so bleibt, dass alles quasi tipptopp nach außen ist, muss ich das alles über mich ergehen lassen. Ja, damit meine heile Welt nach außen so stattfindet. Wenn ich heute denke, ich müsste in einen Swingerclub gehen, es wäre der Albtraum für mich.
Also es war ein Mittel zum Zweck, um ihn an deiner Seite zu behalten. Das war für dich so unglaublich wichtig. Kannst du für dich heute greifen, warum das so entscheidend war, dass dieser Mann, obwohl er körperlich übergriffig geworden ist, sexuell übergriffig geworden ist, an so vielen Stellen deine Würde verletzt hat, warum dieser Mann so wichtig für dich war?
Ich glaube, dass es ziemlich schnell eine ganz, ganz große Abhängigkeit für mich wurde. Also Liebe, denke ich, war es wahrscheinlich nicht. Vielleicht von meiner Seite aus oder kurz oder man weiß es ja immer nicht so, aber es war eine sehr, sehr große Abhängigkeit, die ja dann auch sehr schnell eine finanzielle Abhängigkeit wurde. Und dann, ja, war das wie so ein Strudel. Man hat es dann. Ja, und dazu kam mir eben auch die Angst, dieses Alleine sein. Ich wollte auf gar keinen Fall alleine sein. Und das alles war dann so ein bisschen so eine ungesunde Mischung. Und daraus habe ich das alles in Kauf genommen. Ja, heute sage ich ja, ich habe das alles in Kauf genommen. Damals habe ich das manchmal auch irgendwo mit Stolz erzählt, so, ne? Wie toll unser Leben ist. Oder auch gerade im Swingerclub, da kann man das ja auch ein bisschen anders erzählen, ne? Das sind ja auch die Menschen da so alle in etwa auf der gleichen Wellenlänge. Aber wenn ich da heute zurückblicke, denke ich, eieieiei, was ist da passiert?
Was hast du mit dieser Idee vom Alleinsein verbunden? Also, was war daran so bedrohlich für dich?
Ich war ja nie allein gewesen. Ich habe das auch lange mit meiner Therapeutin besprochen. Ich bin ja quasi aus dem behüteten Familienumfeld in meine Beziehung. Ich war ja nie allein. Und sie hat dann immer gesagt, das hat ihnen halt gefehlt. Das müssten sie jetzt mal nachholen. Und ich glaube, ich habe für mich allein mit einsam verwechselt, ganz, ganz lang und dachte, ich bin einsam. Und das Einsame kann ich nicht ertragen. Und als ich das dann aber ja, bemerkt habe, dass Alleinsein und Einsamsein zwei verschiedene Dinge sind und das Alleinsein allein mit sich sein, wenn man sich selbst liebt und mit sich selbst ganz gut klarkommt, was ganz, ganz Tolles ist, dann war es auch in Ordnung. Aber so, ja, und zu diesem Alleinsein kam auch noch hinzu, dass er mir das auch immer so eingetrichtert hat, dass ich nicht allein sein kann. Ich kann nur an seiner Seite bestehen. Ich brauche ihn und ja, er braucht mich, aber ich bin allein nichts wert. Ich kann alleine nichts und ich werde es allein nicht schaffen.
Also er hat dich in eine wirtschaftliche, finanzielle Abhängigkeit gebracht.
Ja.
Er hat dich von deinem sozialen Umfeld isoliert. Du hast gesagt, da gab es Dinge, die er über deine Familie, über deine Freunde gesagt hat, die dazu geführt haben, dass ihr euch voneinander entfernt habt. Und dann hat er dir suggeriert, dass du ohne ihn auch nicht zurechtkommst und du hast das auch für dich angenommen und geglaubt. Und deswegen musstest du all diese Dinge über dich ergehen lassen, all das mitmachen, um ihn an deiner Seite zu behalten. Ja.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen eine Form von Hörigkeit, was sich da entwickelt hat über die Zeit. Auf jeden Fall eine große Abhängigkeit, eine im Kopf eine Abhängigkeit. Jetzt so nach meiner Therapie und nach den ganzen Gesprächen auch mit meinen Eltern wäre das ja nie notwendig gewesen. Es hätte nie eine finanzielle Abhängigkeit gegeben. Es wäre immer alles irgendwie lösbar gewesen, so wie es ja jetzt auch lösbar war. Und aber so damals in diesem Strudel und so dieses, ja, ich glaube, das Schlimmste war eigentlich, dass ich mit niemandem von außen gesprochen habe oder wirklich über die Dinge gesprochen habe, die so wirklich waren, dass ich versucht habe, nach außen dieses heile Weltbild zu erhalten. Das war, von daher wussten da auch ganz, ganz wenige nur oder eigentlich ja immer nur seine Freundinnen auch, was bei uns eigentlich wirklich abgeht, ja.
Sag mal, wie liefen denn bei euch typischerweise Konflikte ab? Du hast uns ja gerade schon mal ein bisschen mitgenommen in diese eine Situation, wo du einen anderen Mann kennengelernt hattest. Gab es denn da ansonsten im Tagesablauf oder im normalen Tagesgeschehen auch spezielle Situationen, die du da benennen kannst?
Ich muss sagen, dass ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und eigentlich versucht habe, den Konflikten größtenteils aus dem Weg zu gehen. Weil ich schnell gemerkt habe, wenn es zu Konflikten kommt, dann holt er so ausschweifend aus und erzählt mir stundenlang irgendwas. Und ich denke irgendwann, ja, wird schon passen. Und schalte dabei eben auch völlig ab. Und ja, ich habe da auch keine Widerrede gegeben. Am Anfang dachte ich, glaube ich, der ist der Erde, der weiß Bescheid. So. Und dann irgendwann war das, wo ich dachte, ich kann es mir, glaube ich, nicht mehr anhören. Ich muss dann aber auch dazu sagen, als es so in Richtung Trennung ging und wir dann so Gespräche hatten, wo er wieder so anfing zu monologisieren und dann mal kurz Luft geholt hat, konnte ich die Sätze halt fertig sprechen und habe das dann auch mal irgendwann gemacht. Das war auch nicht wirklich ganz so clever, aber ich konnte das einfach nicht mehr ertragen. Ich dachte, das halte ich nicht mehr aus.
Dankeschön. Gibt es denn, Charlotte, aus der Beziehung einen Moment oder auch mehrere, die dir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, es gibt einige Momente. Ich habe lange überlegt, welchen ich da erzähle. Das war ein Moment kurz nach der Trennung. Da hatten wir uns nochmal verabredet für einen Abend bei mir. Wir wollten nochmal was gemeinsam essen und nochmal so, ja, die ersten Dinge eben klären. Und dann kam er da bei mir an und hatte schon was Gekochtes mit dabei. Und das hat mir dann nur noch aufgewärmt. Und er hatte sich so Notizen gemacht für das Gespräch, weil er noch Fragen zur Beziehung hatte. Und die hat er sich aufgeschrieben und die wollte er von mir eben beantwortet haben. Also das war wirklich ein sehr, sehr skurriler Abend, muss ich sagen. Ja, weil ich hatte es mir halt für mich komplett anders vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, wir kochen was zusammen und reden halt dabei. Aber dann war es so, wir haben nur das, ja, was die Lisa für mich gekocht hatte, warm gemacht. Und das wollte ich schon mal gleich gar nicht essen, weil ich dachte, nee, bitte nicht. Und dann hatte ich eben so einen Fragenkatalog vor mir, den ich dann beantworten sollte. Also es war ein sehr, sehr skurriler Abend.
Was waren das für Fragen, die er da mitgebracht hatte?
Offene Fragen, die er zur Ehe noch hatte. Ich weiß das alles gar nicht mehr so ganz genau. So eine Frage bezog sich auf, da waren wir irgendwie zu dritt unterwegs gewesen und dann hat er gefragt, warum wir denn, nachdem wir hatten so eine Burg besucht, warum wir denn da nicht nach dem Besuch der Burg mit zur Lisa gefahren wären. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich ganz einfach noch halt gerne mit ihr alleine Zeit gehabt hätte. Ja, auch so. Ja, dann wäre das für ihn okay. Das wäre eine Erklärung für ihn. Und ich dachte, hä, da kam er jetzt nicht selbst drauf oder so. Und dann auch noch so Fragen, Dinge, die er einfach nicht verstanden hat. Ja, es kam nochmal auch auf, warum ich mich nicht verliebt habe in die Lisa. Es waren wirklich absurde Fragen. Ich glaube, ich kriege sie auch wirklich nicht mehr zusammen. Schade, dass ich mir da keine Kopie von gemacht habe. Das wäre vielleicht ganz witzig, auch aus heutiger Sicht nochmal. Aber ich dachte damals, was mache ich hier? Was soll das denn? Und dann habe ich gemerkt, dass trotz, dass nur so ein paar Tage vergangen waren, es da schon eine große Kluft zwischen uns gab.
Also er wollte da irgendwie für sich nochmal Klarheit bringen in die Trennung oder wie es überhaupt so weit kommen konnte. Aber die Fragen waren dann schon etwas absurd, die er mitgebracht hat. Und er hat Lisa gebeten, für euch was zu kochen.
Ja. Ja, mit diesen Fragen war es für mich dann auch, wenn ich so darüber nachgedacht habe, ich dachte, ja, will er irgendwie, braucht er das, so muss er für sich an manche Dinge noch ein Häkchen machen. Wenn ich das jetzt noch weiß, dann ist alles gut, dann kann ich mich scheiden lassen. Ich kann es bis heute nicht sagen, was sollten diese Fragen? Also, ja.
Gab es denn, also du hast vieles schon erwähnt, du warst in Therapie, du hast meditiert, du hast dich viel auch mit dir selbst beschäftigt. Gab es darüber hinaus noch Dinge, die dir geholfen haben, deine Situation besser zu erkennen oder auch zu verändern oder nochmal einen neuen Anfass dafür zu finden?
Ja, also es war letzten Endes vieles dieses, ich habe mich sehr, sehr viel mit mir beschäftigt, habe ganz viel reflektiert. Ja, habe ja erst, wie ich gesagt habe, erstmal angefangen zu gucken, was könnten denn meine Bedürfnisse sein. Also das hört sich jetzt vielleicht auch blöd und albern an, aber wäre noch nett in der Situation war, ich musste mir erstmal überlegen, was ich gerne esse. Selbst das wusste ich nicht mehr. Ich musste mir überlegen, was ich anziehe. Denn es gab bei uns auch Zeiten, da hat er mir die Kleider rausgelegt. Und ja, das waren für mich, also meine Freundinnen, ich glaube, die haben auch echt Spaß gehabt mit mir. Ich sagte dann, ich muss jetzt einkaufen gehen, es muss jemand mitgehen. Ich werde es allein nicht schaffen. Es gab auch viele Panikattacken in dieser Zeit. Dann habe ich gesagt, ich muss mir das erste Mal alleine neue Kleider kaufen, es muss jemand mitgehen. Ja, es waren so verschiedene Situationen, die ich mich auch erst gar nicht alleine getraut habe und wo ich wirklich sagen muss, wo ich so, so tolle Freunde und so ein tolles Umfeld hatte, auch meine Eltern, die dann immer da waren und selbst mein Kind, das da auch mit involviert war und so toll für mich da war. Und ja, wo ich dann, ja, verschiedene Dinge, das hört sich jetzt albern an, aber einfach wieder lernen musste, dass die normal sind, dass die jeder machen muss und dass das alles gar nichts Schlimmes ist.
Und dass du das kannst.
Ja, dass ich das kann. In der Therapie kam dann das Wort die Selbstwirksamkeit. Das war dann lange mein Lieblingswort, weil was könnte es sein? Aber als ich dann rausgefunden habe, was halt geht gar nicht, das, was man selbst kann, was man einfach selbst erreichen kann. Und ich habe mir eigentlich ziemlich schnell verziehen, was ich da so gemacht habe. Ich wollte wirklich ganz, ganz schnell gesund werden. Meine Therapeutin hat damals zu mir gesagt, in etwa die Hälfte der Zeit, wie ihre Beziehung lange gedauert hat, in etwa die Hälfte werden sie brauchen, um wieder einigermaßen auf die Spur zu kommen. Und habe ich gesagt, und so viel Zeit möchte ich darauf nicht mehr verwenden, nicht auf ihn. Er hat gesagt, nein, sie verwenden das nur auf sich. Und ich habe gesagt, das muss schneller gehen. Und das habe ich mich so ein bisschen eingespannt, ja. Ich habe die Situation dann angenommen und habe gesagt, ich muss auch mein Leben ändern. Ich brauchte auch die räumliche Veränderung. Das habe ich gemerkt. Ich musste mich selbst kennenlernen. Ich musste auch, ja, im sexuellen Bereich meine Bedürfnisse wiederfinden. Ich habe dann, ja, ich musste gucken, wie geht Dating überhaupt? Wie ist da so die Welt auf diesen Plattformen? Wie sind so die Dinge? Ja, wie sind so die einfachen Dinge? Ne? Ich hatte ja dadurch, dass ich auch diese Banksachen alle abgegeben hatte, kam dann ja Online-Banking und das und so. Und das kam einfach, was für viele, ja, das ist so das normale Leben. Das waren Dinge, die kamen dann für mich eben jetzt wieder neu dazu. Und ich habe das, bin so stolz auf mich. Ich sage das wirklich gerne. Und ich habe das alles geschafft. Ich habe ja auch ja den Start in mein neues Leben geschafft.
Ich finde das auch ganz bemerkenswert und ich denke, da kannst du auch völlig zu Recht stolz auf dich sein. Wenn du jetzt heute auf diese Zeit zurückblickst, wie geht's dir denn heute damit?
Mir geht es heute gut damit. Ich merke so, jetzt, wo ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, und so, klar ist es, dann kommt es emotional dann schon nochmal hoch. Aber es ist lange nicht mehr so, ist so schlimm wie früher oder dass man dann diese Panikattacken hatte oder Herzrasen oder so. Klar war ich dann ein bisschen aufgeregt vor dem Gespräch, aber es wird wirklich viel, viel besser. Es ist in vielen, ja, man macht das ja in vielen Phasen nochmal durch, man verarbeitet es in verschiedenen Phasen und Ja, und von da kann ich echt sagen, ja, geht's mir gut. Ich denke, was ich jetzt so ein bisschen gemerkt habe, wenn man viel so hört über, ja, über solche Beziehungen und so, man muss dann aufpassen, wenn man wieder in eine neue Beziehung kommt, dass man nicht überall eine Red Flag sieht, die man sich vielleicht künstlich erdenkt, die vielleicht aber auch gar keine ist, aber wo man ja vielleicht so übervorsichtig erstmal ist, wenn man sich viel damit beschäftigt und wenn man viele Podcasts hört dazu, dass man dann ja wie so übersensibilisiert dafür wird, ne? Dass man dann auch für sich da wieder einen Weg findet, um normal damit umzugehen.
Ja, das denke ich ist auch genau richtig. Also es gibt so eine Phase aus meiner bisherigen Erfahrung, dass Menschen anfangen, sich sehr viel damit zu beschäftigen, dass das auch am Anfang unheimlich hilfreich ist, um den Abstand zu bekommen und auch wirklich die Beziehung zu beenden, standhaft zu bleiben, auch zu schauen, was ist mir da eigentlich wirklich passiert, dafür auch ein Wort, einen Namen zu finden. Das ist oftmals auch ganz, ganz wichtig, klar zu benennen, dass das psychischer Missbrauch war, sexueller Missbrauch, dass körperliche Übergriffe stattgefunden haben, die strafbar sind. All diese Dinge für sich zu erkennen, ist unheimlich wichtig. Und dann irgendwann sollte das aber auch ausschleichen und nicht zu einer Obsession werden, dass man nur noch in diesem Thema verharrt.
Genau, ja. Man muss so seinen Weg damit finden und so seinen Frieden damit machen, ja.
Gibt es aus deiner Sicht heute einen Punkt, an dem du, also du hast ihn, glaube ich, anfangs auch schon erwähnt, anders hättest reagieren müssen oder wollen oder etwas, das du heute anders machen würdest?
Ja, so mit 17, 18 war das so mein Wert. Man ist sich treu, man vertraut sich gegenseitig. Und dass ich das so aufgegeben habe, also aus heutiger Sicht hätte ich da einfach müssen sagen, ja, damals beim ersten Fremdgehen, du, das war's.
Wenn du an Menschen denkst, die uns gerade zuhören, die deine Geschichte gehört haben und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen, was möchtest du diesen Menschen mitgeben?
Dass es sich lohnt, für sich selbst einzustehen, für sich selbst zu kämpfen, dass man sich verzeihen kann und sich auch für das, was einem so von außen angetragen wird, von außen passiert, sich selbst nicht die Schuld geben darf. Es ist wunderschön, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst noch mal ganz neu kennenzulernen, weil das passiert auf diesem Weg, sich selbst lieben zu lernen und auch mit sich nicht böse zu sein, wenn man den Weg geht, diesen Weg des Gesundwerdens, des Heilens, das ist kein linearer Weg. Da gibt es immer mal wieder so zwei, drei Rückschritte und wieder einen nach vorne. Und ja, und eine Freundin hat zu mir gesagt, und das hat mich immer da hat mir geholfen. Eine Freundin hat das zu mir gesagt und das hat mir geholfen, ja, das durchzuhalten. Sie hat gesagt, alles, es dauert genau ein Jahr. Alles in diesem Jahr muss einmal gewesen sein. Alles muss einmal alleine gewesen sein. Einmal alleine Geburtstag, einmal alleine Ostern, einmal alleine Weihnachten und dann wird's gut. Und so habe ich das gemacht, ja.
Schön. Charlotte, gibt es etwas, das dir vielleicht noch auf dem Herzen liegt, über das wir noch nicht gesprochen haben, das du noch ansprechen möchtest?
Nein, ich glaube, ich habe alles angesprochen, auch wenn ich bestimmt später denke, oh, ich habe ganz, ganz viele Sachen vergessen. Ich möchte die Frauen mit meiner Geschichte ermutigen, auch den Schritt zu gehen. Und ja, wenn sie in einer ähnlichen Beziehung sind, ähnliche Gewalt erfahren, in anderer Art und Weise überhaupt Gewalt erfahren, dass sie sich Hilfe suchen, dass sie sich eine Therapeutin suchen, die alten Freunde wieder ansprechen, die sind wieder da, die sind einfach wieder da. Und ja, auch den Mut in die Hand nehmen und gehen.
Von Herzen vielen, vielen Dank, Charlotte, für dein Vertrauen und für deinen Mut, deine Geschichte im Podcast zu teilen. Dankeschön. Was wir in Charlottes Geschichte gehört haben, knüpft unmittelbar an die vorherige Folge mit Elena an. Elena hat als Expertin die verschiedenen Formen von sexualisierter Gewalt erläutert und aufgezeigt, dass diese nicht immer mit offener Drohung oder körperlicher Übergriffigkeit verbunden ist. Charlottes Bericht macht deutlich, wie solche Grenzüberschreitungen im Alltag einer Beziehung ablaufen können. Oft leise, oft schleichend und für Außenstehende nicht immer direkt erkennbar. Wenn ihr die Folge mit Elena bisher nicht gehört habt, dann hört da am besten direkt nach dieser Folge rein. Ich habe einige Aspekte aus Charlottes Erzählung herausgepickt, auf die ich jetzt im Speziellen eingehen möchte. Als erstes, das Schönreden der Beziehung. Eine Überlebensstrategie in der toxischen Dynamik. Charlotte beschreibt sehr ehrlich, wie sie sich selbst immer wieder davon überzeugt hat, dass alles gar nicht so schlimm sei. Nach dem ersten Vertrauensbruch durch ihren Partner hat sie sich eingeredet, sie könne das schaffen, ihm wieder zu vertrauen und das sei alles kein Problem. Sie sagt da selbst, ich wollte mir das schönreden und ich wollte, dass es so ist, dass wir wieder zueinander finden und dass alles gut wird. Und dieses Schönreden ist eine Überlebensstrategie. Wer in einer toxischen Beziehung steckt, blendet die Realität oft aus, um den Schmerz und die Angst vor dem Scheitern nicht spüren zu müssen. Charlotte hat ihre ganze Kraft darauf verwendet, die Beziehung zu retten. Aus Angst vor dem Alleinsein und aus Scham, gescheitert zu sein. Sie hat die Verantwortung für das Verhalten ihres Partners auf sich genommen und sich selbst hinterfragt, statt die Grenzüberschreitungen klar zu benennen. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur schönen Anfangszeit, auf das Love-Bombing, hält viele Menschen in der Beziehung. Und erst mit Abstand wird häufig deutlich, wie sehr die eigene Wahrnehmung verdreht wurde. Ein weiterer Punkt ist die Ruhelosigkeit und der permanente Wechsel, den Charlotte beschreibt. Sie sagt, dass ihr Alltag von dieser ständigen Unruhe geprägt war. Es mussten immer neue Sachen her, ob das neue Möbel waren, neue Autos, ein neues Haustier, ganz verschiedene Dinge. Und sie sagt auch, wenn ich das aus der heutigen Perspektive sehe, würde ich sagen, immer wenn alle Freunde alles einmal gesehen hatten, dann wurden diese Dinge uninteressant. Und dann musste wieder etwas Neues passieren. Man war immer in Bewegung, immer auf der Flucht und es gab keine Chance, irgendwo zur Ruhe zu kommen. Und das ist tatsächlich ein recht typisches Muster. Charlottes Partner sucht ständig nach neuen Reizen, nach Anerkennung, nach Bestätigung von außen. Was einmal erreicht wurde oder angeschafft wurde, verliert dann schnell an Wert, sobald es eben auch nicht mehr von den Freunden, von den Bekannten bewundert wird. Und diese innere Leere wird dann durch neue Projekte, Anschaffungen, neue Kontakte etc. kurzfristig überdeckt. Und für Charlotte bedeutete das, sie kam nie zur Ruhe. Sicherheit und Stabilität gab es in ihrem Leben nicht. Und diese Unruhe ist Teil des typischen Beziehungskreislaufs. Nach Phasen, in denen dann alles perfekt erscheint, folgt die Entwertung und die Suche nach neuen Quellen der Bewunderung, sei es eben durch materielle Dinge oder durch neue Kontakte, wie Charlottes Partner das ja auch sehr, sehr häufig durchexerziert hat. Der für mich aber bedrückendste Teil von Charlottes Geschichte sind die sexuellen Grenzüberschreitungen, die Kontrolle und der Machtmissbrauch. Sie erzählt, dass sie viele sexuelle Handlungen nicht aus eigenem Wunsch, sondern ihm zuliebe oder aus Angst vor dem Verlassenwerden mitgemacht hat. Sie sagt, damals wäre sie wie abgespalten gewesen und sie dachte, sie muss das alles machen, um ihre Ehe erhalten zu können, um ihre Familie behalten zu können. Und da war es dann für sie wichtig, dass alles so bleibt und nach außen gut aussieht. Und von daher musste sie aus ihrer Perspektive all das über sich ergehen lassen, damit ihre heile Welt nach außen so bestehen bleiben kann. Und zwei Aspekte stechen da für mich besonders hervor. Das ist einmal dieses Thema Doppelmoral und Kontrolle, denn Charlotte durfte selbst ja keine Kontakte zu anderen Männern haben, obwohl die Ehe offiziell geöffnet war. Als sie einmal einen Mann traf, reagierte ihr Partner mit massiver Kontrolle, mit Vorwürfen und letztendlich mit körperlicher Gewalt. Und der andere Aspekt ist dann die Entgrenzung und die Machtverschiebung. Denn im Laufe der Zeit hat sich Charlottes Partner immer mehr Rechte herausgenommen. Er hat sich dann nach außen hin damit gebrüstet, zwei Frauen zu haben. Und er hat von Charlotte verlangt, sich in eine andere Frau zu verlieben. Er hat also, ohne auf ihre Wünsche oder ihre Grenzen zu achten, sein Ding durchgezogen. Charlotte hat gesagt, für Tom war das, als wäre ein Traum wahr geworden. Und er hat das für sich ganz gigantisch toll wahrgenommen. Für ihn war das wirklich ein Traum und für Charlotte war das ein Albtraum. Und die sexuelle Selbstbestimmung von Charlotte wurde systematisch untergraben. Ihr Nein wurde nicht akzeptiert. Ihre Bedürfnisse wurden ignoriert. Und die Sexualität wurde zum Schauplatz von Kontrolle. Charlotte beschreibt, dass sie sich immer mehr verloren hat, nur noch funktionierte und kaum noch Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen hatte. Über viele dieser Themen spreche ich in der bereits zuvor erwähnten Folge mit Elena Kemme, also hört da gerne auch noch mal rein. Charlottes Geschichte steht exemplarisch für die Muster in toxischen Beziehungen. Das Schönreden, die ständige Unruhe und die fortschreitende Grenzüberschreitung, besonders im sexuellen Bereich hier, sind typische Dynamiken. Und sie führen dazu, dass Betroffene sich selbst verlieren und kaum noch Zugang zu den eigenen Bedürfnissen und Grenzen haben. Was ich an Charlottes Entwicklung aber besonders hervorheben möchte, sie hat sich Unterstützung geholt. Sie hat ihre Geschichte geteilt und sie ist Schritt für Schritt ihren eigenen Weg zurück zu sich selbst gegangen. Und das ist alles andere als leicht und verdient größten Respekt. Wenn du dich in Charlottes Schilderung wiedererkennst, möchte ich dir sagen, du bist nicht allein. Was du erlebt hast, ist real und es ist nachvollziehbar und du verdienst Respekt in jeder Hinsicht. Es gibt Wege aus diesen Strukturen und du hast das Recht, sie zu gehen. Wenn du Unterstützung suchst, biete ich dir eine kostenfreie, professionelle Ersteinschätzung an. In einem ganz vertraulichen Gespräch schauen wir gemeinsam auf deine Situation und klären, wie dein nächster Schritt aussehen kann. Den Link zur Terminbuchung findest du in den Shownotes. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn bitte und teile die Folge mit Menschen, denen sie helfen könnte. Ich freue mich immer über eure E-Mails und über eure Bewertung auf der Podcast-Plattform. Das hilft mir und vor allem denjenigen, die eine Folge wie diese hören sollten, dabei, genau darauf aufmerksam zu werden. Ich bin Jennifer, Coach und Begleiterin auf deinem Weg zu mehr Selbstbestimmung. Du verdienst es, respektiert zu werden. Lass uns gemeinsam dran arbeiten. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge in 2 Wochen. Bis dahin ganz viele Grüße, deine Jennifer.